Wir lesen Psalm 73. Psalm 73, ein Psalm Asafs. Israel hat dennoch Gott zum Trost, wer nur reines Herzens ist. Ich aber hätte schier gestrauchelt mit meinen Füßen, mein Tritt wäre beinahe geglitten. Denn es verdroß mich der Ruhmredigen, da ich sah, dass es den Gottlosen so wohl ging. Denn sie sind in keiner Gefahr des Todes, sondern stehen fest wie ein Palast. Sie sind nicht in Unglück wie andere Leute und werden nicht wie andere Menschen geplagt. Darum muss ihr Trotzen köstlich Ding sein und ihr Frevel muss wohlgetan heißen. Ihre Person brüstet sich wie ein fetter Wanst. Sie tun, was sie nur gedenken. Sie achten alles für nichts und reden übel davon und reden und lästern hochher. Was sie reden, das muss vom Himmel herabgeredet sein. Was sie sagen, das muss gelten auf Erden. Darum fällt ihnen ihr Pöbel zu und laufen ihnen zu mit Haufen wie Wasser und sprechen: Was sollte Gott nach jenen fragen? Was sollte der Höchste ihrer achten? Siehe, das sind die Gottlosen, die sind glückselig in der Welt und werden reich. Soll es denn umsonst sein, dass mein Herz unsträflich lebt und ich meine Hände in Unschuld wasche und bin geplagt täglich und meine Strafe ist alle Morgen da? Ich hätte auch schier so gesagt wie sie, aber siehe, damit hätte ich verdammt alle deine Kinder, die je gewesen sind. Ich dachte ihm nach, dass ich's begreifen möchte, aber es war mir zu schwer, bis dass ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Ja, du setztest sie auf Schlüpfrige und stürztest sie zu Boden. Wie werden sie so plötzlich zunichte? Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. Wie ein Traum, wenn einer erwacht, so machst du, Herr, ihr Bild in der Stadt verschmäht. Da es mir weh tat im Herzen und mich stach in meine Nieren, da war ich ein Narr und wusste nichts. Ich war wie ein Tier vor dir. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich endlich mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Denn siehe, die von dir weichen, werden umkommen. Du bringst um alle, die von dir abfallen. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf den Herrn, Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Und weil der Psalm wichtig ist, lese ich ihn nochmals aus einer neueren Übersetzung, wo hier überschrieben ist, dieser Psalm mit Gott, ich gehöre zu dir. Ein Lied Asafs. Ich weiß es, Gott ist gut zu Israel, zu allen, die ihm mit ganzem Herzen gehorchen. Doch beinahe wäre ich irre geworden, ich wäre um ein Haar zu Fall gekommen. Ich war eifersüchtig auf die Menschen, die nicht nach dem Willen Gottes fragen, denn ich sah, dass es ihnen so gut geht. Ihr Leben lang kennen sie keine Krankheit, gesund sind sie und wohlgenährt. Sie verbringen ihre Tage ohne Sorgen und müssen sich nicht quälen wie andere Leute. Ihren Hochmut tragen sie zur Schau wie einen Schmuck, ihre Gewalttätigkeit wie ein kostbares Kleid. Ihr Luxusleben verführt sie zur Sünde, ihr Herz quillt über von bösen Plänen. Ihre Reden sind voll von Spott und Verleumdung, mit großen Worten schüchtern sie die Leute ein. Sie reißen das Maul auf und lästern den Himmel. Ihre böse Zunge verschont nichts auf der Erde. Darum läuft das Volk Gottes ihnen nach und lauscht begierig auf ihr Geschwätz. Gott merkt ja doch nichts, sagen sie. Was weiß der da oben von dem, was hier vorgeht? So sind sie alle, die Gott verachten. Sie häufen Macht und Reichtum und haben immer Glück. Es war ganz umsonst, Herr, dass ich mir ein reines Gewissen bewahrte und wieder meine Unschuld bewies. Ich werde ja trotzdem täglich gepeinigt, ständig bin ich vom Unglück verfolgt. Aber wenn ich so reden wollte wie sie, würde ich alle verraten, die zu dir gehören. Ich mühte mich ab, das alles zu verstehen, aber es schien mir ganz unmöglich. Doch dann kam ich in dein Heiligtum. Da erkannte ich, wie es mit ihnen ausgeht. Du stellst sie auf schlüpfrigen Boden, du verblendest sie, damit sie stürzen. Ganz plötzlich ist es aus mit ihnen. Sie alle nehmen ein Ende mit Schrecken. Herr, wenn du aufstehst, verschwinden sie wie die Bilder eines Traumes beim Erwachen. Als ich verbittert war und innerlich zerrissen, da hatte ich den Verstand verloren, wie ein Stück Vieh stand ich vor dir. Und dennoch gehöre ich zu dir. Du hast meine Hand ergriffen und hältst mich. Du leitest mich nach deinem Plan und holst mich am Ende in deine Herrlichkeit. Wer im Himmel könnte mir helfen, wenn nicht du? Was soll ich mir noch wünschen auf der Erde? Ich habe doch dich. Auch wenn ich Leib und Leben verliere, du, Gott, hältst mich. Du bleibst mir für immer. Wer sich von dir entfernt, geht zugrunde. Wer dir untreu wird, den vernichtest du. Ich aber setze mein Vertrauen auf dich, meinen Herrn. Dir nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Ich will weiter sagen, was du getan hast. Wir sehen, dass das Thema Glaubenskrisen nicht erst unsere Generation beschäftigt, sondern dass es bereits Aufzeichnungen in der Bibel gibt, wo Menschen schier verzweifelt werden, wo sie um sich geschaut haben, wo sie in ihrem Glauben Not hatten. Und letztendlich sehen wir auch den Ausgang und den Ausweg aus der Not in diesem Psalm. Aber bevor wir kommen nachher nochmal immer wieder auf den Psalm 73 zu sprechen, möchten wir über biblische Beispiele sprechen, die wir in der Bibel dazu haben. Und dazu möchte ich eine Geschichte lesen aus dem ersten Buch Könige. Viele werden mit Sicherheit diese Geschichte kennen. Das ist die Geschichte von Elia. 1. Könige 19. Ich lese hier ab dem ersten Vers. Und hier steht, Elia will aufgeben. Ahab berichtete Isabel alles, was Elia getan und dass er alle Propheten Baals umgebracht hatte. Da schickte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mich strafen, wenn ich dich morgen um diese Zeit nicht ebenso umbringen werde, wie du meine Propheten umgebracht hast. Da packte Elia die Angst und er floh, um sein Leben zu retten. In Beersheba an der Südgrenze von Juda ließ er seinen Dienern zurück und wanderte allein weiter, einen Tag lang nach Süden in die Steppe hinein. Dann setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte den Tod herbei. Herr, ich kann nicht mehr, sagte er. Lass mich sterben, ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Dann legte er sich unter den Ginsterstrauch und schlief ein. Aber ein Engel kam, weckte ihn und sagte, steh auf und iss. Als Elia sich umschaute, entdeckte er hinter seinem Kopf ein frisches Fladenbrot und einen Krug mit Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Aber der Engel des Herrn weckte ihn noch einmal und sagte, steh auf und iss, du hast einen weiten Weg vor dir. Elia stand auf, aß und trank und machte sich auf den Weg. Er war so gestärkt, dass er 40 Tage und Nächte ununterbrochen wanderte, bis er zum Berg Gottes, dem Horeb, kam. Dort ging er in die Höhle hinein und wollte sich darin schlafen legen. Da hörte er plötzlich die Stimme des Herrn. Elia, was willst du hier? Elia antwortete, Herr, ich habe mich leidenschaftlich für dich, den Gott Israels und der ganzen Welt, eingesetzt. Denn die Leute von Israel haben den Bund gebrochen, den du mit ihnen geschlossen hast. Sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich allein bin übrig geblieben und nun wollen sie auch mich noch töten. Wenn wir diese Geschichte lesen, dann sehen wir, Elia möchte aufgeben. Wie es hier heißt, Herr, ich kann nicht mehr. Und interessant ist, wenn wir das Kapitel 18 lesen, wenn wir sehen, was Elia davor erlebt hat, er hat davor Gott erlebt. Wir lesen nur zwei Verse aus Kapitel 18. Das ist, wo sich das Volk auf dem Berg Karmel versammelt und dann sind die Propheten, die Diener Baals und Elia sind da versammelt und sagen, okay, wessen Opfer vom Himmel verzehrt wird, dessen Gott ist lebendig. Und dann betet Elia in Vers 37, erhöre mich, Herr, erhöre, Herr, dass dein Volk wisse, dass du, Herr, Gott bist, dass du ihr Herz danach bekehrst. Da fiel das Feuer des Herrn herab und fraß Brandopfer, Holz, Steine und Erde und leckte das Wasser auf in der Grube. Da das alles Volk sah, fiel es auf sein Angesicht und sprach, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Und wenig später in diesem Kapitel wird berichtet, wie es wieder anfängt mit Regnen. Davor hatte ja Elia gebetet, dass es nicht regnet. Es hat 3 Jahre nicht geregnet. Und dieser Elia, der mit Gott gelebt hat, der Gott ganz real erlebt hat, er hatte eine Glaubenskrise. Er hat gesagt, Herr, ich kann nicht mehr. Und das zeigt, dass es gut ist, dass wir vielleicht heute darüber sprechen. Es gibt mehrere Beispiele in der Bibel, wo Menschen eine Glaubenskrise hatten. Ich denke da zum Beispiel auch, habe gestern kurz mit meiner Cousine gesprochen, und zwar die Jünger Jesu nach der Kreuzigung. Wir wissen, wie Petrus sich erst zu Jesus bekannt ist. Du bist der Sohn Gottes, hat er gesagt. Und als Jesus gekreuzigt wurde, was haben die gemacht? Die haben sich versteckt, die Türen zugemacht, die hatten Angst. Die hatten irgendwie eine Krise. Wie geht's weiter? Wussten sie nicht. Wir sehen das auch im Neuen Testament, zum Beispiel im Leben von Paulus. Auch Paulus hat solche Situationen erlebt, wo er am Ende war. Und dafür möchte ich ein paar Verse aus dem 2. Korintherbrief lesen. 2. Korinther ab dem Anfang. Und hier schreibt Paulus: Gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet mit aller unserer Trübsal, dass wir auch trösten können, die da sind in allerlei Trübsal, mit dem Trost, damit wir getröstet werden von Gott. Denn gleich wie wir des Leidens Christi viel haben, also werden wir auch reichlich getröstet durch Christum. Wir haben aber Trübsal oder Trost, so geschieht es euch zugute. Ist Trübsal, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Welches Heil sich beweist, so ihr leidet mit Geduld, dermaßen wie wir leiden. Ist Trost, so geschieht auch das euch zu Trost und Heil. Und unsere Hoffnung steht fest für euch, dieweil wir wissen, dass, wie ihr des Leidens teilhaftig seid, so werdet ihr auch des Trostes teilhaftig sein. Und dann Vers 8. Denn wir wollen euch nicht verhalten, liebe Brüder, unsere Trübsal, die uns in Asien widerfahren ist, da wir über die Maßen beschwert waren und übermacht, also, dass wir auch am Leben verzagten und bei uns beschlossen hatten, wir müssten sterben. Das geschah aber darum, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst sollen stellen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, welcher uns von solchem Tode erlöst hat und noch täglich erlöst, und wir hoffen auf ihn, er werde uns auch hinfort erlösen, durch Hilfe und eurer Fürbitte für uns, auf das über uns für die Gabe, die uns gegeben ist, durch viele Personen viel Dank geschehe. Das heißt, Paulus, auch obwohl er im Dienst Gottes unterwegs war, im Reich des Herrn gearbeitet hat, haben sie Situationen erlebt, wo sie am Leben verzagt sind, wo sie eine Krise hatten. Und er schreibt auch, und dafür, da möchte ich später darauf eingehen, wofür diese Krisen gut waren. Und wenn es heißt in Jakobus 5 von Elia, Elia war ein Mensch gleich wie wir. Und wenn Elia trotz solcher gewaltiger Gebetserhörung, Entmutigung mal erlebt hat, wenn es Elia nicht erspart geblieben ist, auch durch eine schwere Zeit zu gehen, durch eine Krisenzeit, dann können wir davon ausgehen, dass Herausforderungen und Krisen zum Glaubensleben mit dazugehören. Und das finden wir auch in Römer 5 zum Beispiel, wo Paulus auch hier die Gläubigen dort ermutigt. Wo es heißt, ab dem 3. Vers: Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Trübsal, weil wir wissen, dass Trübsal Geduld bringt. Geduld aber bringt Erfahrung, Erfahrung aber bringt Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden. Das heißt, die Bibel ist auch voll von Ermutigung, wo wir uns dann dran festhalten können. Aber kommen wir auf den nächsten Punkt. Was sind Ursachen für Krisen im Glauben? Die Ursachen können vielfältig sein und sind nicht zwangsweise Eigenverschulden. Das werden wir auch nachher noch sehen. Wenn wir nochmal in Psalm 73 gehen, dann finden wir einen Punkt, was bei uns zu einer Glaubenskrise führen kann. Hier heißt es, Psalm 73, Vers 3, ich war eifersüchtig auf die Menschen, die nicht nach dem Willen Gottes fragen, denn ich sah, dass es ihnen so gut geht. Und ich glaube, dass wir vielleicht auch manchmal eine Glaubenskrise haben, weil wir sehen, dass die Menschen, die nicht mit Gott leben, bei ihnen gelingt es doch irgendwie auch. Ihnen geht es doch gut. Und manchmal stellt sich uns vielleicht auch die Frage, warum geht es mir als Christ schlechter als denen, die nicht nach Gott fragen? Ist denn mein gottesfürchtiges Leben umsonst? Diese Frage führt auch hier der Psalmist auf. Ist es umsonst, dass ich ein unsträflich Herz habe, fragt er. Und vielleicht ging es euch auch schon mal, wenn ihr eure Schulfreunde, wenn ihr eure Arbeitskollegen anschaut, wie es ihnen gelingt, wie es gut geht. Und dann fragt man, Herr, und was ist mit mir? Ich denke da zum Beispiel, es ist einfacher, über Erfolge zu sprechen, ne? Als über Krisen und Herausforderungen. Ich denke da zum Beispiel an einen Freund, mit dem ich vor 6 Jahren in den USA war, habe dort ein Praktikum gemacht und er auch. Und wir haben die Zeit außerhalb der Arbeit, vor allem am Wochenende, eigentlich recht gut genutzt, waren ständig unterwegs. So war echt eine super Zeit. Ich war in Portland. Das ist an der Westküste und wir sind da von Seattle bis runter Kalifornien. Wir waren ständig unterwegs. Und in der Regel war Samstag, wir waren dann, je nachdem wo wir waren, und mittags oder abends haben wir uns dann zusammengesetzt und haben dann irgendwo was gegessen, in irgendeinem Restaurant. Und ich kann mich heute noch daran erinnern, das war wahrscheinlich so Ende April, schätze ich, so 2012, es war beim Italiener. Und wir haben gegessen und irgendwie ist das Gespräch drauf gekommen. Hat er gefragt, wie ist es eigentlich bei dir? Hast du eigentlich eine Freundin? Und ich habe gesagt, nee. Und er wusste, dass ich gläubiger Christ bin. Und ich habe ihm gesagt, ich vertraue da Gott. Das ist jetzt schon über 6 Jahre her. Er war damals mit seiner Freundin zusammen und ein bisschen war ich vielleicht eifersüchtig, jetzt vielleicht nicht, aber es ging so in die Richtung, ich dachte, war nicht schlecht, weil für die Zeit, in der er dort war, es waren 3 Monate war er dort, hat sein Praktikum gemacht, hat sie ihm, ich sag mal, das war wie ein Adventskalender im Frühling, ne? Mit jedem Tag gab es ein Bild oder irgendwie so, stand bei ihm auf dem Nachttisch und dachte ich, nicht schlecht. Und vor ein paar Wochen habe ich hier eine Einladung bekommen. Eine Einladung. Ja, wir heiraten. Das heißt, die heiraten. Richtig. Und dann steht hier, und als ich die Karte aufgemacht habe, hier steht, lieber Arthur, und dann geht's weiter. Und ich dachte, okay, ich habe gesagt, ich vertraue Gott, und ich stehe immer noch alleine in der ersten Zeile. Ich schaue meine Arbeitskollegen, die in meinem Alter sind. Die heiraten, kaufen Haus, bekommen Nachwuchs. Und dann frage ich, Herr, was ist mit mir? Mache ich was falsch? Das Glück der Gottlosen, das kann uns richtig herausfordern. Wenn wir sehen, den anderen geht es irgendwie besser als uns. Und die fragen nicht nach Gott. Herr, mache ich was falsch? Und Gott gebraucht solche Wartezeiten, und das ist mein nächster Punkt, die uns oft in Krisen führen können, ist, wenn Gott uns warten lässt, wenn Gott deine Geduld und deinen Glauben prüft und wirklich prüft. Und da liebe ich den Psalm 13. Er spricht mir aus dem Herzen. Das ist ein Psalm von David. Hier heißt es: Herr, wie lange willst du mein sogar vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Schaue doch und erhöre mich, Herr, mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe. Dass nicht mein Feind rühme, er sei mein mächtig geworden, und meine Widersacher sich nicht freuen, dass ich niederliege. Ich aber hoffe darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Es war vor einem oder vor zwei Jahren, wo ich bei uns mal im Sonntaggottesdienst über diesen Psalm gesprochen habe. Und wir sehen, wie David wie eine Krise hatte und dann, worauf die Krise hinausgelaufen ist. Und der letzte Vers ist in meiner Bibel unterstrichen, weil es zeigt, ich finde, ich sehe hierin eine Steigerung. Hier heißt es: Ich hoffe darauf, dass du so gnädig bist, dass Gott gnädig ist. Dann kommt das Nächste: Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Und dann: Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Das hat David dann am Ende gesehen. Und auch im Psalm 73 haben wir gesehen, wohin es hinausgelaufen ist. Und das zeigt sich immer wieder. Und das kann uns zwischenzeitlich zu einer richtigen Herausforderung werden, wenn Gott uns, wir meinen, wenn Gott uns irgendwie hängen lässt, wenn wir es nicht verstehen. Und das kann zu einer Glaubenskrise führen. Ja. Ein weiterer Punkt, was zu einer Krise im Glauben führen kann, ist eigenes Versagen oder wenn wir von uns selbst enttäuscht sind. Wo wir uns fragen, warum gelingt mir was nicht, obwohl meine Motivation aufrichtig ist. Es war jetzt nicht lange her, bei einem Gottesdienst bei uns hier die Predigt gehalten und ich habe schneller geredet als gedacht und mir ist eine Aussage rausgerutscht, wo ich mich dann im Nachgang gleich entschuldigt habe, aber die mich innerlich voll fertig gemacht hat. Ich habe die Woche drauf zu Edi und Alex gesagt, ich will pausieren. Weil sowas nicht passieren darf. Die sind allerdings nicht drauf eingegangen. Da kam sowas wie, wir fehlen alle mannigfaltig, das, was wir gestern gehört haben. Wie wir Gott fragen, warum passiert mir das? Aber Gott hat ein Ziel, auch mit solchen Sachen. Ich fand die Predigt gestern sehr gut. Was noch zu einer Glaubenskrise führen kann, ist, wenn wir krank sind. Und auch hier ein Vers aus dem Psalm 73, der vierte Vers. Hier heißt es: Ihr Leben lang kennen sie keine Krankheit, gesund sind sie und wohl genährt. Und ich denke, dass Menschen, die krank sind und an den Herrn glauben, sich manchmal fragen, warum ich? Warum ich? Und als vor ein paar Wochen Agnes uns von Jutta erzählt hat, ist es mir irgendwie nachgegangen. Hat mir schon irgendwie leid getan. Weil sie war eine von den Ersten, die sich angemeldet haben für die Jugendbibeltage. Die hat nicht gewartet bis zum Schluss. Und das, was gestern die Irene in der Zeugnisstunde gesagt hat, das hat Arnold uns vorher mit den Brüdern geteilt. Und ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber ich habe es immer wieder erlebt, dass Gott, wenn wir stille im Gebet sind, dass Gott uns Ideen gibt. Und ich hatte den Wunsch, Jutta eine Karte zu schreiben, von hier, von uns allen. Und ich lese euch kurz vor und dann würde ich sie gerne rumgeben. Wer dem zustimmt, der darf gerne seinen Namen draufsetzen. Und zwar, liebe Jutta, herzliche Grüße aus Tuningen von den Jugendbibeltagen. Es ist schade, dass du nicht dabei sein konntest. Du hast gefehlt. Mit dem Vers aus den Psalmen wollen wir dir Mut zusprechen und wünschen dir baldige Genesung. Der Vers aus Psalm 77, Vers 11, wo ich heißt, aber doch sprach ich muss das leiden. Die rechte Hand des Höchsten kann alles ändern. Ich liebe diesen Vers, der immer wieder mir auch geholfen hat. Ich würde die Karte hier rumgeben. Wer möchte, nimmt nicht Kugelschreiber, nimmt hier schöne Feinliner zum Unterschreiben. Genau, und am Ende würde ich es dann entsprechend Kirchbergern überreichen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir, wenn wir Menschen in Krankheit oder in Glaubenskrisen sind, dass wir da Mitgefühl zeigen. Und Mitgefühl ist taktvoll, drängt sich nicht auf und hat Verständnis. Und es ist wichtig zu verstehen, dass Krankheit nicht immer gleich eine Strafe Gottes ist. Und dafür habe ich euch einen biblischen Beleg, das sagt Jesus selbst, Johannes 9. Johannes 9 ab Vers Anfang. Und Jesus ging vorüber und sah einen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Und jetzt hört, was Jesus sagt. Jesus antwortete, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern dass die Werke Gottes offenbar würden an ihm. Und das ist mein nächster Punkt. Ursachen für Krisen im Glauben können das Ziel haben, die Ehre Gottes, dass es darauf hinausläuft, dass sich Gott in unserer Not, in unserem Leid verherrlicht. Das ehrt Gott, wenn Gott uns aus einer Krise herausholt und wir ihn ganz real erleben. Wenn Gott seine Macht beweist, wenn wir nicht mehr können, wenn wir vor einer Wand stehen, wenn wir keinen Weg mehr sehen, dann beweist sich Gott und er weist zu seiner Macht und Stärke. Somit kommt Gott zu seiner Ehre, dass wir erkennen, wer Gott wirklich ist. Und das zeigt, dass Glaubenskrisen nicht immer eigenverschulden sind, nicht immer eigenverschulden ist. Aber sehr wohl gibt es auch, haben wir eine Verantwortung. Und ich glaube, dass viel Leid auf dieser Welt selbst verschuldet ist. Durch Ungehorsam und durch nicht nach Gott fragen. Zum Beispiel, wenn wir nicht nach biblischen Prinzipien handeln. Ein Beispiel, wir hatten es erst die Tage gehört, was uns Gottes Wort sagt, dass wir unsere Eltern ehren sollen und was dran hängt. Und da wollte ich ergänzen, ich habe am Freitag nochmal drüber nachgedacht, dachte, Mensch, ich habe einiges nicht gesagt, was ich gesagt habe. Und naja, Es ist das eine, wenn wir unsere Eltern ehren, weil wir müssen. Es ist aber etwas anderes, wenn wir unsere Eltern ehren, weil wir wollen. Und wir können so unser Glaubensleben leben und nicht nach Gott fragen, wenn wir uns beschränken auf, wir waren mal bei einem Gottesdienst schon Jahre her, aber dieser Begriff hat sich mir eingebrannt, ne? Wenn wir uns darauf beschränken auf einen sogenannten Pocket Jesus. Wenn wir Jesus rausholen, wenn man halt braucht, ne? So wie eine Jokerkarte. Jetzt habe ich gerade ein Problem, dann gehe ich zu Jesus, aber sonst lass mich in Ruhe, sonst bist schön in meiner Tasche und wenn ich dich brauche, ich hole dich raus. So funktioniert das nicht. Wir müssen aufrichtig nach Gott fragen. Und unsere Lebensausrichtung nach seinen Maßstäben, unser Leben nach seinen Maßstäben auszurichten. Weil wenn wir es nach unseren eigenen Maßstäben ausrichten, dann kann das zu einer Glaubenskrise führen. Was ich auch beobachte, ist der nächste Punkt, was zu einer Stagnation, ja zu einem Rückschritt, zu einer Verkümmerung des Glaubens führen kann, ist, wenn wir nicht die Bereitschaft für Vergebung in uns tragen, wenn Unvergebenheit in unserem Herzen wohnt, wenn sich daraus Bitterkeit entwickelt. Ihr kennt mit Sicherheit das Gleichnis, was Jesus erzählt vom Schalksknecht in Matthäus 18. Ihm wurde alles vergeben und er war brutal kleinkariert. Und hat seinen anderen, seinen Mitknecht herzitiert und sagt, hey, du zahlst mir aber. Und hat aufgrund dessen, dass er nicht die Vergebungsbereitschaft seinem Nächsten gegenüber in seinem Herzen hat, er dann ein Riesenproblem bekommen mit dem König. Er hat ein Riesenproblem bekommen. Und auch wir können in unserem Herzen Bitterkeit wachsen lassen. Das sieht keiner. Das sieht keiner. Wir können freundlich den Leuten begegnen, grinsen, nicken und die Hand schütteln. Aber was ist in unserem Herzen? Ist da Unvergebenheit da? Bitterkeit? Tragen wir jemandem etwas nach? Vergebt ihr von Herzen, wenn jemand an euch, wie es ein Wort heißt, gesündigt hat? Weil wenn man das nicht mit dieser Vergebungsbereitschaft lebt, dann kommt man irgendwann mal dahin, wo man denkt, um mich herum nur Idioten. Das auf der Arbeit, Familie, in der Gemeinde, das macht das Leben echt schwer, wenn man nicht vergeben kann. Das führt zu einer Glaubenskrise, weil man sieht, die anderen machen alles falsch. Und das ist das auch, was Jesus sagt in der Bergpredigt in Matthäus 7, wo wir unseren Balken erstmal aus unserem Auge rausziehen sollen, bevor wir auf Splittersuche gehen. Habt ein vergebendes Herz. Vergebung ist oft das zentrale Problem. Horizontal und vertikal. Aber nicht nur vergebend, sondern, das ist der nächste Punkt, habt auch ein dankbares Herz. Weil Psalm 103 heißt es, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Aber wir vergessen schnell, wie es uns gut geht, was wir haben, wenn wir es haben. Oft schätzen wir es erst, wenn wir es nicht mehr haben. Und dann motzen wir, weil wir dann das nicht sehen, was wir gerade jetzt dann haben. Es gibt einen Ausdruck, ich weiß nicht, von wem diese Aussage stammt, wo es heißt, danken bewahrt vor wanken und loben zieht nach oben. Ich habe den Ausdruck mal in einer Predigt gehört und es hat sich irgendwie bei mir eingebrannt. Danken bewahrt vor Wanken und Loben zieht nach oben. wenn wir ein dankbares und ein Herz haben und eine lobende Art unserem Gott gegenüber, dann gibt es die eine oder andere Krise gar nicht. Deswegen seid dankbar. Heißt ja nicht umsonst, seid dankbar in allen Dingen, ne? Ich habe noch einen Punkt, was Ursache für eine Glaubenskrise sein kann. Ich weiß nicht, schon überlegt, soll ich den ansprechen oder nicht. Ehrlich wäre es, wenn man ansprechen. Es gibt natürlich noch viel mehr Gründe, noch viel, viel mehr Punkte. Das ist nur so eine Auswahl, das, was zu mir durch den Kopf ging und auf dem Herzen liegt und lag. Ein Punkt für Glaubenskrisen kann unsere Gemeinde sein. Ich bin ja nicht das erste Jahr dabei hier bei den Jugendbibeltagen und ich habe schon manche jungen Leute gesehen, die hier waren, mit Elan dabei waren. Und dann gab es Herausforderungen, sage ich mal, auch im Gemeindeumfeld. Und dann ging es irgendwo anders hin und heute weiß ich nicht, wie es geht. Und Gemeindeleben, ich bin ehrlich, kann echt herausfordernd sein. Und es gab auch bei den Fragen, gab es auch dazu Fragen. Ich glaube, wir würden gut daran tun, wenn man sich mit manchen Dingen offen und ehrlich beschäftigt. Und damit meine ich jetzt nicht, ich möchte gar nicht auf Missstände eingehen oder was wäre, wenn. Ich glaube, das fordert uns dazu auf und das macht das Gebot, was Jesus seinen Jüngern gegeben hat, so richtig spannend und herausfordernd in Johannes 13. Johannes 13, die Verse 34 und 35. Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebet, wie ich euch geliebt habe, auf dass auch ihr einander lieb habet. Dabei wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Das Gebot wäre super einfach zu erfüllen, wenn alle so wären, so wie ich es mir wünschen würde. Aber die Schwierigkeit liegt darin, dass es halt nicht so ist. Und ein Punkt, der, glaube ich, damit reinspielt, ist, ich glaube, es fällt uns schwer, einander anzunehmen. Sobald der andere natürlich eine andere Meinung hat, nicht ganz so in unser Schema reinpasst. Und zwar beidseitig. Ich glaube, es fällt uns oft schwer, einander zu verstehen. Und ich habe das bei uns schon mal gesagt, dass ich bin jetzt nicht auf den Mund gefallen, habe in der Vergangenheit schon ab und zu mal auch was gesagt, was ich gedacht habe. Und ich kann dadurch, dass ich jetzt mit manchen auch älteren Brüdern etwas mehr Austausch habe, kann ich sie besser verstehen. Kann ich sie annehmen. Auch wenn ich manches anders machen würde, ganz ehrlich. Aber es ist was anderes, wenn wir gemeinsam zusammen eine Sache angehen. Dann bekommt das viel mehr, dann hat das viel mehr Kraft. Und ich kenne nicht so die Gemeindesituation, in der ihr euch befindet, ob ihr daher eine Herausforderung habt oder ob alles so ist, wie es sein sollte. Wenn ja, dann meldet euch bei mir, ich würde mal gern vorbeikommen. Aber da sollen wir uns nicht entmutigen lassen. Da heißt es, im Glauben zu leben und im Gebet anzupacken. Ich habe da selbst an mich, ne, wenn ich so viel für die Sache Gottes beten würde, wie ich darüber rede und Ansätze entwickle, wie was sein könnte, wie was besser wäre, vielleicht wäre dann auch schon was anders. Und ich denke, da ist wichtig, dass wir da den Kopf nicht in den Sand stecken, auch wenn es manchmal echt anstrengend ist. Und dass wir da einander ermutigen, einander eine Hilfe sind. Und auch das habe ich mal hier gesagt, bei uns im Gottesdienst. Gemeinde kann doch eigentlich so schön sein. Warum machen wir uns oft das Leben so schwer? Da meint man, haben auf Christen auch nicht so viel verstanden. Leider. Aber auch da, lasst euch nicht entmutigen, unabhängig von der Situation in eurer Gemeinde. Weil, und dieser Vers darf uns Mut machen und da dürfen wir, und den dürfen wir im Glauben in Anspruch nehmen. Ich habe mir nicht aufgeschrieben, jetzt fällt er mir nicht ein. Alex, Edi fällt es auch nicht ein, was ich denke. Ja, dass Gott selbst wird seine Gemeinde bauen. Genau, und wenn Gott es will, und da kommen wir nachher nochmal drauf, im nächsten Punkt, dann wird er das tun, wenn Gott das will. Wir müssen nur Gott die Möglichkeiten geben und da frage ich immer wieder und sage auch, Gott ist im Gebet, ich will nicht im Weg stehen. Und ich hänge nicht an irgendwelchen Jobs. Daher lasst euch da nicht entmutigen. Denn Gott wird zu seiner Zeit, das heißt nicht umsonst, immer wieder in der Schrift, als die Zeit erfüllt war, ist was eingetreten. Und auch da dürfen wir Gott glauben und vertrauen. Doch wofür sind Krisen und Schwierigkeiten eigentlich gut? Und so erlebe ich es immer wieder. Sie sind gut, damit wir Gott vertrauen, dass unser Gottvertrauen gestärkt wird, wenn wir da Gott erleben. Und auch Paulus schreibt es, wir hatten es eben gelesen in 2. Korinther 1, wo es im 9. Vers heißt, wo er davor schreibt, wir waren am Leben verzagt, wir waren am Ende. Und dann sagt er, das geschah aber darum, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst sollen stellen, sondern auf Gott. Und wenn wir in einer Krise sind, in einer Herausforderung, wenn wir die Welt um uns herum nicht verstehen, ja, wenn wir sagen, Herr, ich verstehe es nicht, was willst du mir damit sagen? Aber dass wir trotzdem sagen, und trotzdem glaube ich dir, Herr, ich vertraue dir, auch wenn ich es nicht verstehe. Und wir werden erleben, dass Gott real ist. Und es war noch gar nicht so lange her, da habe ich auch eine Sache nicht verstanden. Und wo ich mich manchmal auch frage, Herr, bist du mit mir? Da können Zweifel auftreten. Sagen, bin ich irgendwie... Habe ich mich entfernt, bewege ich mich irgendwie falsch, auf einer falschen Fährte? Und gab es auch eine Situation, ich habe dann aus dem Fenster geschaut und habe so in meinem Herzen das zu Gott gebracht und ich schaue nach draußen und draußen waren Wolken am Himmel und genau in dem Moment, wo ich diese Frage in meinem Herzen habe, gehen die Wolken weg und ein Sonnenstrahl kommt in meine Wohnung rein und ich sitze in der Sonne. Gott ist da. Wir dürfen da Gott vertrauen. So lernen wir auch Gott kennen. Ein weiterer Punkt, wofür Krisen und Schwierigkeiten gut sind, ist, dass wir wachsen. Ganz einfach. Ich habe bewusst das Lied 622 vorgeschlagen. Und viele kennen es vielleicht als Kinderlied. Und da singen die Kinder, was die Jugendlichen und Erwachsenen erleben. Ne? wo es in der ersten Strophe heißt, denn soll ein Pflänzchen recht gedeihen, sie alle nötig sind. Ja, was denn? Davor Sonnenschein, Regen und Wind. Und wir wissen ja, dass wir dieses Jahr einen sehr heißen Sommer haben mit wenig Regen. Und ich habe jetzt, die Zahl habe ich vergessen, habe es in der Zeitung gelesen, wie hoch die Verluste sind durch die Ernteausfälle, weil wir keinen Regen hatten. Deswegen, es gehört mit dazu zum Glaubenswachstum. Ein Punkt, den auch Arnold bereits erwähnt hat, ist der Punkt aus Johannes 15. Und Gott nutzt oft solche schweren Phasen, solche Herausforderungen, um uns zu reinigen, damit wir mehr Frucht bringen. Johannes 15, Vers 2, eine jegliche Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jegliche, die da Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Und so möchte Gott uns reinigen. Gott möchte somit unseren Charakter formen, unseren Charakter bilden. Oder glaubt ihr, dass ihr mit dem Reifeprozess bereits abgeschlossen habt? Also es nickt mal keiner, ich weiß es nicht. Und das gehört dazu, zur Charakterbildung. Wie auch Paulus es erlebt hat, wir können dann Menschen besser verstehen, die durch eine Glaubenskrise gehen, wenn wir selber auch mal eine schwere Zeit durchlebt haben. Und ein weiterer Punkt, wofür Krisen und Schwierigkeiten gut sind, wir erleben in solchen Zeiten, wie Gott eingreift. Ich gehe nochmal zur Geschichte von Elia. Und im 19. Kapitel, die ersten Verse hier ist, in dieser Bibel ist überschrieben mit, Elia will aufgeben. Er sagt, Herr, ich kann nicht mehr, lass mich sterben. Aber Gott greift in sein Leben ein. Hier heißt es sogar, Gott offenbart sich Elia und gibt ihm einen Auftrag. Das heißt, Elia wird nochmal brauchbar für Gott nach so einer Krisenzeit. Und das kann auch Gott schenken. Und wir dürfen und sollen nicht aufgeben, wenn wir in einer Krise sind, sagen, ach, was will Gott mit mir? Gott kann sich auf wunderbare Art offenbaren und einen jeden in seiner Hand gebrauchen. Wenn ihr eine Glaubenskrise habt, wenn ihr durch eine schwere Zeit geht, dann nehmt ein Wort. Ein Wort von dem heutigen Vortrag mit. Unabhängig von der Situation, ein Wort nehmt mit und das Wort heißt dennoch. Das lesen wir in Psalm 73, wo Asaf um sich schaut und sagt, Mensch, allen um mich herum, alle haben es gut, den Gottlosen gelingt alles. Und ich verstehe es nicht. Und dann kommt Vers 23 und das heißt, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich endlich mit Ehren an. Wir sollten öfters auf die Belohnung schauen, auf das Ende und die Belohnung. Von Mose heißt es in Hebräer 11, das heißt, durch den Glauben wollte Mose, da er groß war, nicht mehr ein Sohn heißen, der Tochter Pharaos, und er wählte viel lieber mit dem Volk Gottes Ungemach zu leiden, denn die zeitliche Ergötzung der Sünde zu haben, und achtete die Schmach Christi für größeren Reichtum, denn die Schätze Ägyptens. Denn er sah an die Belohnung. Und ich denke, dass wir uns oft einfacher tun würden, auch in Herausforderungen, in Schwierigkeiten, wenn wir die Belohnung im Blick hätten. Wenn wir wissen, dennoch bleibe ich wie ihm und es lohnt sich. Dennoch. Denn Gott legt uns nicht mehr auf, als wir tragen können. In Psalm 68 heißt es, gelobt sei der Herr täglich, Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Oder in 1. Korinther schreibt Paulus, er legt uns nicht mehr auf, als wir tragen können. Und ich habe gedacht, vielleicht komme ich mal aus ohne ein Beispiel von der Arbeit, aber ich nehme es trotzdem. Viele von euch waren ja auf dem Jugendwochenende in Kirchberg im Anfang März. Und da hatte ich ja gesprochen, dass ich einem Kollegen etwas, Arbeit gemacht habe, wegen 2 Millimeter. Ich habe gesagt, da muss eine Leitung konstruktiv geändert werden. Bin darauf rumgeritten und habe gesagt, das brauchen wir. Und er wollte natürlich nicht, hatte aber letztendlich die konstruktive Anpassung gemacht. Ist jetzt schon ein paar Monate her. Jetzt haben wir vor 2 Wochen, die Autos mit diesem Stand aufgebaut, mit diesem Zustand. Und dann kam so die Rückmeldung von den Kollegen, die Kiste zusammengebaut haben. Ja, also geht, aber mehr wäre besser. Dann ist der Entwicklungsprojektleiter auf mich zugekommen, hat gesagt, können wir da was machen? Ich habe gesagt, nee, wir machen da nichts. Weil ich dem Kollegen an der Stelle nicht mal nochmal eine Änderung zumuten möchte. Und wenn ich als Mensch da sage, stopp, mehr nicht, wie viel mehr Gott? Wie viel mehr wird Gott da Rücksicht nehmen auf das, was wir wirklich tragen können? Er wird uns nicht mehr auflegen, als wir tragen können. Und das Gute und das Schöne, das lesen wir auch hier in diesem Psalm, warum wir da so zuversichtlich sein dürfen, ist, dass Gottes starke Hand mich hält. Ich lese hier aus der neuen Übersetzung, und dennoch gehöre ich zu dir. Du hast meine Hand ergriffen und hältst mich. Und das gibt Zuversicht und Hoffnung, wenn wir wissen, wenn wir in diesem Glauben leben, Gott hält mich. Das lässt mich mutig vorwärts gehen, trotz Widrigkeiten, an seiner Hand. Denn es heißt, du leitest mich nach deinem Plan und holst mich am Ende in deine Herrlichkeit. Und Gott führt es so aus, dass wir aus einer Krise erstarkt hervorgehen. Dass Gottes Segen auf uns liegen kann und es uns gelingt. Dass wir eine Sache gelernt haben. Wenn dann die Sonne wieder scheint, weil es heißt ja in diesem Lied, was wir gesungen haben, dann scheint die Sonne wieder hell. Wir sehen mit frohem Mut, dass wir schon wieder was gelernt haben. Gott macht es immer gut. Und das dürfen wir glauben, wenn wir Gott lieben. Wenn wir Gott lieben. Es heißt ja in Römer 8, 28, dass alle Dinge denen zum Besten dienen, die Gott lieben. Und wenn wir wirklich eine echte Liebe, eine aufrichtige Liebe zum Herrn haben, dann wird uns alles zum Besten dienen. Und das wünsche ich, dass ihr an diesen Psalm, an das, was Asaf erlebt hat, dran denkt, wenn es dann wieder zurückgeht in den Alltag, weil dann geht es ja so erst richtig los. Hier ist man im behüteten Umfeld, sind alle nett. Keiner schüttelt den Kopf. Und das wünsche ich ja, dass wir diesen Herzensentschluss, und diesen Herzensentschluss müssen wir fassen, unabhängig von der Situation. Dennoch bleibe ich stets an dir. Amen.